ein Thema: Kopfschmerz, Migräne und Schlaganfall. Klingt ein bisschen komisch. Also ich habe mir erstmal gedacht, also mache ich jetzt mal Migräne alleine. Dachte mir, Sie kennen sich alle mit der Migräne super aus. Suche mir etwas aus, was im Alltag also manchmal große Schwierigkeiten bereitet. Warum? Weil alle drei Entitäten, also Kopfschmerz, Migräne und Schlaganfall, zumindest mal zeitweise in einer Relation stehen. Und es ist manchmal schwierig auseinanderzuhalten, ist das jetzt mal eine Migräne, die Schlaganfall ausgelöst hatte, sind das jetzt mal Symptome einer Migräne oder ist es ein Schlaganfall, kommt der Kopfschmerz vom Schlaganfall oder andersrum. Da gibt es viele verschiedene mögliche Korrelationen und die möchte ich Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde mal zeigen. Und ich möchte doch am Ende noch kurz auf die Migräne kommen und ich werde Ihnen ein paar Tipps geben, vielleicht, dass man so allgemein nicht genau weiß. Aber wir beginnen mit einem Fall. Ich finde es sehr lehrreich. 41-jährige, sonst gesunde Patientin kommt zu HNO-Arzt, weil sie über Tinnitus klagt. Tinnitus hat sie seit ein, zwei Tagen, es rauscht im Ohr, das ist kein pulssynchroner Tinnitus. Und HNO-Arzt schaut sie an und sagt, es ist ja alles in Ordnung, sagt Tinnitus, Cortison für 5 bis 7 Tage und sie geht nach Hause. Am nächsten oder übernächsten Tag, das ist eine Patientin, die eine episodische Migräne hat, bekommt sie einen Nacken- und Kopfschmerz, der ist so ähnlich wie Migräne, nicht ganz typisch, aber das kennt sie schon. Kopfschmerz nimmt etwas zu, da wird sie ein bisschen beunruhigt, geht zu ihrem Hausarzt und sagt, also ich habe Kopfschmerzen, ich habe mich vielleicht verlegt, seit heute in der Früh ist das so. Und der Hausarzt sagt, naja, das ist ein Zervikalsyndrom, sie sind sehr verspannt und sie geht nach Hause mit Enacer. Ja. Am nächsten Tag, was passiert am nächsten Tag? Sie hat plötzlich beim Gehen kurz auslassen, das rechte Bein lässt kurz aus. Ja. Das hat also nicht mal 10 Sekunden gedauert. Ja. Hat sie ihren Ehemann erzählt, ihm ist das alles immer komisch vorgekommen. Erstmal Martinitus, das kennt sie nicht. Zweitens hat sie jetzt mal Nackenschmerzen, ein bisschen anders. Und jetzt kommt kurze Schwäche im rechten Bein. Und er kennt einen Arzt, fragt ihn, du, was könnte es sein? Sagt er, naja, du, ich weiß es nicht, aber mach mal einen MR-Schädel und werden wir vielleicht mal was finden. Und tatsächlich, was findet man? Man findet eine punktförmige Diffusionsstörung im motorischen Kortex, also sprich einen kleinen Schlaganfall. Ja, minimal, ein paar Millimeter groß, aber sichtbar. Natürlich, man geht dann ins Krankenhaus. Die Diagnose klinisch ist eine TIA, also weil die Symptome so kurz gedauert haben. Eine bildgebende Diagnose ist eine rezente Ischämie und die weiteren Diagnosen sind Tinnitus cervicalis Syndrom und eine episodische Migräne mit Aura. Was machen wir dann in der Klinik? Sie kommt am Abend, es ist 21 Uhr, der Kollege schaut sie an, klinisch neurologisch unauffällig. Was würden Sie machen? Er hat ihr natürlich Thrombase gegeben, hat alles organisiert für den nächsten Tag, die komplette Untersuchungskette. Das, was er noch gemacht hatte, war Duplexsonographie der hin zu vierten Gefäße, die war unauffällig. Ja, Labor, EKG waren auch unauffällig, also von dem her im Prinzip alles okay. Würde man jetzt noch ein bisschen was anders machen oder nicht? Was denken Sie? Ist das in Ordnung? Warten wir bis morgen in der Früh? Oder? Also, der ältere Kollege, der im Dienst mit ihm ist, der ist ein bisschen mehr erfahren und kennt sich mit der Duplexsonographie ein bisschen besser aus. Was er tut, er sagt mir, kommt das komisch vor, ich mache das noch einmal. Ich muss auch sagen dazu, dass dazwischen zwischen diesen zwei Untersuchungen ist mindestens eine Stunde vergangen. Er macht noch einmal eine Untersuchung und er findet eine ganz distal, ja, so dass man das also mit dem Ultraschall wirklich mal nicht leicht sehen kann, eine Dissektion im Bereich der ACI, die war sehr hochgradig, also höchstgradig stenosiert, Duplexbefund. Daraufhin hat man sofort eine CT-Angio gemacht und die zeigte tatsächlich eine subtotale Stenose von der ACI auf der Seite. Und man hat die Therapie dann getauscht, also statt Aspirin hat sie Full-Dose Heparin bekommen. Ja. Am nächsten Tag hat sie noch eine TA gehabt und ungefähr 8 Tage später konnte sie beschwerdefrei nach Hause entlassen werden. Was hat man jetzt aus dem gelernt? Ja. Punkt 1, dass Duplexsonographie keine supersichere Untersuchung ist, wenn man also eine Karotisdissektion herausfinden möchte. Das heißt also, wenn was komisch ist und eigentlich nicht nur, wenn was komisch ist, sondern eine CT-Angiografie, das soll heute heutzutage ein Standard sein. Also wenn man Schlaganfalldiagnostik macht und nicht am nächsten Tag, sondern häufig außer direkt bei Aufnahme im Krankenhaus. Was man noch gelernt hatte, ist, dass es nicht ausreicht, wenn man sich mit Duplex-Sonographie auskennt, sondern man muss wirklich ein erfahrener Sonograph sein, um manche knifflige Sachen herauszufinden. Und drittens, also möglicherweise hat man ihr das Leben durch diese Umstellung von Thromboast auf Heparin oder schwere Behinderung verhindert, obwohl es mal seit einem Jahr oder zwei Jahren also Studien gibt, also die zeigen, dass Thromboast und Full-Dose-Heparin eigentlich ähnliche Wirkung haben oder dass es keine Unterschiede gibt. Und wenn Sie mich aber subjektiv fragen, also würde ich sagen, also ich würde lieber mal Full-Dose-Heparin bei einem gesunden Menschen, der sonst keine Gefahr für eine Einblutung hat, wählen als Thromboast, zumindest mal am Anfang. So, noch einmal zu unserem Thema, also Kopfschmerz, Migräne und Schlaganfall. Das heißt, die Relation ist häufig sehr komplex und die drei Entitäten können im Alltag häufig in einer Relation stehen. Gut, welche Möglichkeiten haben wir? Eine Möglichkeit wäre, dass der Kopfschmerz, eigener Kopfschmerz und Schlaganfall gleichzeitig mal kommen. Ja, das heißt also, Kopfschmerz vor allem im älteren, also im Leben, späteren Leben, also ist häufig, also es gibt viele Patienten, die chronische Kopfschmerzen haben, schon Spannungskopfschmerzen. Und ein Schlaganfall ist auch nicht selten. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, der Patient hat seine eigenen Kopfschmerzen gleichzeitig mit einem Schlaganfall. Ja. Das zweite ist, Kopfschmerz kann eine Folge vom Schlaganfall sein. Der dritte Punkt, also Schlaganfall kann Folge einer Migräne sein. Der vierte Punkt, Kopfschmerz und Migräne können die Schlaganfallwahrscheinlichkeit erhöhen. Und der letzte Punkt, Migräne kann ähnliche Symptome produzieren, also wie ein Schlaganfall, das heißt, das wäre ein Stroke-Mimik. Ja? Das heißt, Patient kommt mit einer Aura und visuellen Aura und wir wissen es nicht genau, ist das jetzt mal Aura oder ist es mal ein Schlaganfall. Und gehen wir mal kurz die Punkte gemeinsam durch. Der erste Punkt ist ganz einfach, das kann man eigentlich überspringen. Wie gesagt, bei den älteren Patienten kann es mal vorkommen, dass sie gleichzeitig mal beides haben, ihre eigenen Kopfschmerzen und Schlaganfall. Es ist so, dass bei den jüngeren Patienten, also wenn ein Patient eine Migräne hat, und Migräne einmal im Monat vorkommt und Schlaganfallrate sehr niedrig ist, also ist das ziemlich unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Mal nochmal kurz zur Klassifikation von Schlaganfällen. Sie wissen schon, also grob kann man sie aufteilen in Blutungen und ischämische Schlaganfälle. Und auf der rechten Seite hier sehen Sie mögliche Etiologie. 20-30% der Schlaganfälle sind makroangiopathisch, entweder hämodynamisch oder vasoembolisch. Ungefähr 10-20% sind mikroangiopathische Insulte, das sind kleine, lakunäre Insulte. Sie erinnern sich noch aus der Anatomie, die lakunäre Insulte entstehen dort, wo es kleine perforierende Gefäße gibt. Das sind so kleine Gefäße, die in die Tiefe vom Gehirn hineingehen und enden als Endarterien. Die gehen nicht als Kapillare wieder raus, als Venule, sondern sie enden in der Gewebe. Und die versorgen meistens im Durchschnitt so einen Teil, der ungefähr 10 bis 15 mm groß ist. Deshalb sind die Lakunen meistens 15 mm groß. Dann haben wir kardiembolische Schlaganfälle. Sie wissen schon, Vorhofflimmern ist ein typisches Beispiel. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Und dann haben wir mal seltene Formen, also da wäre zum Beispiel jetzt mal eine prolongierte Migräneaura, die zu einem Schlaganfall führt, ja, das wäre so ein infrequenter Schlaganfall. Und wir haben am Ende noch kryptogene Schlaganfälle. Kryptogene Schlaganfall, Sie wissen schon, also Name hat sich jetzt ein bisschen geändert, das nennt man jetzt ESUS, das haben Sie sicher immer wieder mal gelesen, also SOS heißt also Stroke of Unknown Source, ja, das sind super geklärte, aufgeklärte Schlaganfälle. Was dürfen die Patienten nicht haben? Sie dürfen also keine höhegradige Stenose von den großen Gefäßen hin zu vielen Gefäßen haben, also unter 50% darf das sein. Sie dürfen kein Vorhofflimmern im Langzeit-EKG haben und sie dürfen keine andere kardioembolische Quelle haben. Und der dritte Punkt ist, sie dürfen keine lakunären Insulte haben. Und wenn das so ist, ja, dann nennt man diesen Schlaganfall ESUS. Und es laufen im Moment also zwei Studien mit zwei NOACs, verglichen zu Thromboast, also man möchte herausfinden, also diese ESUS-Patienten oder ESUS-Schlaganfälle, was ist die bessere Prophylaxe, Thromboast oder die NOACs? Und die Studien werden ungefähr in zwei Jahren fertig. Gut, Also, die nächste Frage ist, also machen Blutungen, intrazerebrale Blutungen, Kopfschmerzen? Und machen die ischämische Schlaganfälle Kopfschmerzen? Und das möchte ich Ihnen mal noch mal kurz zeigen. Bevor wir das tun, also das ist die Liste von Krankheiten, die sowohl Kopfschmerzen als auch Schlaganfälle machen. Und das ist eine ganz wichtige Diagnose. Also viele kennen es auf dem Foto vielleicht, also diese Moyamoya-Angiopathie nicht, aber das ist extrem selten, gibt es häufig in Japan. Es sind beidseitige Karotisstenosen und mit vielen Kollateralen, also die dann eine Art von Vulkanwolken machen, weil so sieht man es als Bild bei der Angiografie. Subarachnoidalblutung, das kennen Sie alle, macht plötzliche, sehr starke Kopfschmerzen. Also Patienten beschreiben es, noch nie erlebt, also zerreißende Kopfschmerzen. Und meistens sind die Kopfschmerzen hinten lokalisiert. Häufig gibt es auch neurologische Ausfälle dazu. Und Sie wissen schon, also dass die Ätiologie, die meiste Ätiologie von Subarachnoidalblutung ein Aneurysma ist. Deshalb ist es wichtig, dass man diese Aneurysma so schnell wie möglich behandelt, entweder neuroradiologisch oder neurochirurgisch. Wenn man ein Aneurysma findet, Sie wissen schon, gibt es verschiedene Kriterien, wenn es größer als 7 mm ist, also man es unbedingt behandeln, zwischen 4 und 7 kann man, muss man nicht. Da gibt es also mal ein paar Streitpunkte. Und was bei Subarachnoidalblutungen auch ganz wichtig ist, also das ist der Punkt hier, dass 50% der Patienten über starke Kopfschmerzen, plötzliche Kopfschmerzen berichten schon also einige Tage vorher. Das heißt also, wenn man Patienten zuhört, also wenn man das irgendwie ordnet, sagt, okay, das ist irgendwie mal komisch, er hat sowas noch nie gehabt, ja, da könnte man fast 50% der SABs auf diese Weise verhindern. Also wenn der Patient natürlich entsprechend behandeln würde. Der nächste Punkt, der ganz interessant ist, also dass 50%, ich habe selber mal auch gedacht, also dass SAB häufig oder am meisten also bei einer körperlichen Belastung auftritt, ist aber nicht so. Also 50% der Patienten haben ihre SABs während im Schlaf oder in einer Ruhephase. Ja. Das ist eine interessante Information. Gut. Die nächste Frage, hämorrhagische Insulte. Sie wissen schon, sagen viele, naja, also Patient hat eine Hemisymptomatik rechts und hat starke Kopfschmerzen, das muss ja Blutung sein. Das heißt, die Frage ist, können wir klinisch unterscheiden, hat der Patient einen hämorrhagischen Schlaganfall oder einen ischämischen Schlaganfall? Und was sagt die Datenlage dazu? Kopfschmerzen also während praktisch am Onset von Blutung oder im Verlauf können schon auftreten. Ungefähr 50% der Patienten, die eine intrakranielle Blutung haben, berichten über Kopfschmerz, aber nicht alle. Ja. Die Ätiologie des Schmerzes ist wahrscheinlich Blutdrucksteigerung, Drucksteigerung im Kopf, also intrakranieller Druck steigt und das löst den Schmerz aus. Wie sieht das aus beim ischämischen Schlaganfall? Hier sehen Sie mal so eine Lakune, so ein lakunärer Insult. Und da kann ich Ihnen schon im Voraus sagen, lakunäre Insulte machen keine oder nahezu keine Kopfschmerzen. Wie sieht das aus? Also bei den größeren Infarkten, also hier sehen Sie einen Teil, Mediateilinfarkt. Ja. Und was sagen die Studien dazu? Also es gibt ja mal verschiedene Schlaganfallregister, Schweizer Register, es gibt auch österreichische sehr gute Schlaganfallregister, sogar hier in Wien. Und einige Kollegen haben sich darüber Gedanken gemacht, also wie, dass man es auswertet und was rauskommt, dass bis zu jeder vierte Patient mit einem ischämischen Schlaganfall auch über Kopfschmerzen berichtet. Wie sehen diese Kopfschmerzen aus? Die können einseitig sein. Häufig ist es so, dass die Patienten also spannungskopfschmerzähnliche Kopfschmerzen berichten. Ja, da müssen wir also sehr vorsichtig sein. Ja. Das heißt also, ein Kopfschmerz beim Schlaganfall kann auch Spannungskopfschmerz ähnlich sein. Ja. Die zweite Möglichkeit, es gibt noch eine Gruppe von Patienten, die haben plötzliche Kopfschmerzen, die sehr stark sind, so ähnlich wie die SABs. Und es gibt Studien dazu, interessanterweise konnte man diese Schlaganfälle und diese Kopfschmerzen vorwiegend als kardioembolische Insulte werten. Das heißt also mal ein Kopfschmerz, der plötzlich kommt, sehr stark ist und man findet einen Schlaganfall, häufig ist es ein kardioembolischer Insult. Gibt es mal Prädilektionsstellen, also die Schmerzen machen? Also vorwiegend Schlaganfälle im hinteren Schädelgrube, das heißt Kleinhirninfarkte, machen also einen Kopfschmerz. Die Kopfschmerzen müssen nicht hinten lokalisiert sein, sondern manchmal auch vorne. Und dann haben wir mal Schlaganfälle in der Region, wie zum Beispiel Insula oder somatosensorischer Kortex, also die mit Verarbeitung von Schmerzen was zu tun haben, die machen auch häufig Kopfschmerzen bei einem Schlaganfall. Wie gesagt, die lakunären Schlaganfälle, die machen keine Kopfschmerzen. Es gibt Differentialdiagnose sowohl zu SAB, Subneuralblutung, auch zum Schlaganfall. Das nennt man reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom. Das wollte ich Ihnen mal kurz zeigen, weil das gar nicht so selten ist. In den letzten Jahren ist es mal irgendwie klar geworden, dass es sowas gibt. Ja. Wie ist es mal charakterisiert? Kommt meistens in der vierten Lebensdekade. Die Frauen sind häufiger betroffen. Die Kopfschmerzen sind sehr SAB-ähnlich. Ja. Das heißt, SAB muss man da ausschließen. Die Kopfschmerzen dauern meistens 1 bis 3 Stunden, wobei in der Literatur von einigen Minuten bis einen Tag beschrieben sind. Es ist so, dass das ganze Zustand um die 4 Wochen dauert und diese Kopfschmerzattacken können mehrmals auftreten. Ja. Lokalisation ist bilateral und was ganz interessant ist, dass die Patienten häufig mal Photophobie, Phonophobie und Übelkeit berichten. Das heißt, ähnlich wie eine Migräne. Ja. Was findet man sonst? Also klinisch viele, fast die Hälfte hat neurologische Ausfälle, fokalneurologische Ausfälle von Verwirrtheit bis Hemisymptomatik. Einige Patienten haben epileptische Anfälle. Und ganz interessant ist es bildgebend. Was findet man? Also zum einen findet man Gefäße, so wie hier dargestellt. Sie sehen wie kleine Würstchen aus. Ja? Das nennt man Sausage on the String. Die Amerikaner lassen sich da immer nette Namen einfallen. Und es ist so, dass wahrscheinlich diese Vasokonstriktionen, also die lösen dieses Syndrom aus. Und manchmal kann das bis 12 Wochen dauern, bis diese Vasokonstriktion sich normalisiert, manchmal auch schneller. Und bildgebend findet man auch meistens also Hirnödem, aber manchmal auch tatsächlich Schlaganfälle und hämorrhagische, sowohl hämorrhagische als auch ischämische. Die Auslöser können Antidepressiva sein, das kann man auch postpartal erleben. Triptane können das auch machen, Ergotamine auch, aber meistens Drogen, also Cannabis, Amphetamine und Kokain. Die Therapie ist symptomatisch. Patienten, die sehr ausgeprägte Vasokonstriktionen haben, können mal Calcium-Antagonisten bekommen, wenn sie Epilepsie haben, natürlich epileptische Anfälle behandeln und so weiter. Gut, also nochmal zusammenzufassen, es ist so, dass Kopfschmerz und Schlaganfall häufig miteinander kommen. Es gibt verschiedene Differentialdiagnosen. Manche sind lebensbedrohliche Zustände und es ist ganz wichtig, dass man das so schnell wie möglich klärt. Wechseln wir mal kurz das Thema Migräne und Schlaganfall. Also kann Migräne Schlaganfallrate erhöhen? Und da gibt es mal einige Meta-Analysen, gibt es einige Studien dazu und das ist eine Studie aus 2009, hat 25 Studien zusammengefasst und wenn Sie sich relatives Risiko für einen Schlaganfall anschauen bei Patienten, die eine Migräne haben, Sie sehen, dass es im Vergleich zur Normalpopulation erhöht ist, also signifikant erhöht ist, 1,3. Ja, das heißt, die Frage ist, also gilt das jetzt mal gleich also für Migräne ohne Aura und ohne mit Aura? Das haben Sie dann auseinandergenommen und getrennt und Sie sehen, also, dass die Patienten, die eine Migräne mit Aura haben, ein signifikantes Risiko für einen Schlaganfall haben. Die Patienten, die keine Aura haben, das ist erhöht, aber es ist nicht signifikant erhöht. Das heißt, Migräne mit Aura ist verbunden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass man im Verlauf einen Schlaganfall bekommt. Es gibt noch andere Punkte, die ganz wichtig sind, die möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Die Frauen waren natürlich mehr betroffen als die Männer. Für die Männer konnte man es nicht nachweisen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Raucher oder die Raucherinnen, die eine Migräne mit Aura haben und vor allem, wenn sie jünger als 45 Jahre alt sind, dann haben sie ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Auch die Frauen mit Kontrazeptiva, ja, das heißt Kombination junge Frau, Rauchen, Migräne mit Aura und Kontrazeptiva ist eine massive Gefährdung. Das heißt, da muss man die Patienten gut aufklären. Gut, der nächste Punkt ist, kann man das nachweisen, dass Migränepatienten tatsächlich mal mehr Schlaganfälle haben? Man kann das bildgebend machen. Also Migräne macht strukturelle Veränderungen im Gehirn und die kann man im MR gut nachweisen. Sie sehen hier eine große Studie, das ist ungefähr 500 Patienten. Sie sehen hier, Patienten hat man verglichen, 160 mit Aura, ohne Aura und die Kontrollen. und Sie sehen hier, der Patient mit Migräne insgesamt ein 7-fach höheres Risiko haben, so kleine Läsionen, wie Sie es hier sehen, vor allem in der hinteren Zirkulation zu finden. Also Läsionen sind vorwiegend im Kleinhirn und aber auch im Pons. Ja. Und wenn man einen Patienten, jungen Patienten aufnimmt, der Schlaganfall hat, dann wird man Schlaganfälle vorwiegend in diesen Regionen auch finden. Das heißt, diese Studie ist praktisch, man hat gesucht, nicht während der Schlaganfallphase, sondern einfach Patienten mal ins Kernspin gelegt, mit Aura, ohne Aura und Kontrolle. Ja. Und da hat man schon große Unterschiede gefunden. Wenn man einen akuten Schlaganfall hat, sind sie genau in diesen Regionen lokalisiert. Und was noch interessant ist, also dass Patienten auch eine SAE haben, also praktisch White Matter Lesions. Sie wissen schon, supratentoriell gibt es auch viele kleine Läsionen. Also das sind meistens oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mal kleine ischämische Insulte. Und die findet man auch bei den Patienten, vor allem Patienten, die Migräne mit Aura haben. Es gibt ein Syndrom, also das nennt man Kardasil, das ist ja keine häufige Erkrankung. Das ist eine Erkrankung, die eine ausgeprägte Mikroangiopathie macht, mit vielen kleinen Läsionen, sowohl supratentoriell als infra, aber vorwiegend supratentoriell, hat einen autosomal dominanten Erbgang. Und Sie sehen hier Temporallappen hier zum Beispiel mal Veränderungen, die man normalerweise bei normalen, sage ich jetzt mal, Patienten mit einer SAE oder mit White Matter Lesions also nicht findet. Hier so typische Verteilungsmuster, die man nicht häufig sieht. Also Kardasil macht häufig Migräne oder migräneähnliche Kopfschmerzen, Schlaganfälle, solche White Matter Lesions. Und es ist so, dass sie im Verlauf einer Demenz bekommen. Und das muss man schon beachten, auch wenn die Erkrankung mal selten ist, muss man daran denken, natürlich also die Kinder und man muss auch, therapeutisch kann man leider nichts machen, aber man kennt ein Gen, das nennt man NOS3-Gen und wenn man dort die Mutationen findet und so ein Bild und die Klinik dazu passt, also dann hat der Patient ein Kardasil. Das ist eine Studie, die in England durchgeführt, oder in Finnland durchgeführt wurde an 35.000 Menschen. Man hat unspezifische Kopfschmerzen geschaut, also wie viele gibt es in der Bevölkerung. Erstmal das unter Frauen, unter Männern. Frauen haben natürlich mehr Kopfschmerzen. Man hat aber geschaut, also wie häufig kriegen sie Schlaganfälle. Man hat die Patienten verfolgt über 20 Jahre. Und rausgekommen ist interessanterweise, dass Männer, die chronische Kopfschmerzen haben, das war nicht jetzt mal Unterschied, also man hat es nicht gewusst, ist das jetzt Migräne oder Spannungskopf, wie auch immer, einfach mal chronischer und spezifischer Kopfschmerz, wesentlich mehr Schlaganfälle haben als der Rest der Population. Die nächste interessante Frage ist, das ist das, was die Patienten häufig fragen, also machen Triptane einen Schlaganfall? Und da kann ich Sie beruhigen, also es gibt ja mal große Register, dieser Register ist aus England, dann mehr als 60.000 Patienten, davon um die 16.000, 17.000, die Triptane bekommen haben und man konnte in diesem Register kein erhöhtes Risiko für Schlaganfall feststellen. Es ist aber so, dass laut Fachinformation Triptane bei Patienten, die eine TA oder Schlaganfall gehabt haben, kontraindiziert sind. Das ist eine Empfehlung, das müsste man dann auch beachten, wobei es schon also einige Triptane gibt auf dem Markt, die das auch an den Patienten mit TEA-Stroke geprüft haben und da haben sie keine höhere Wahrscheinlichkeit gesehen, also dass jetzt mal die Schlaganfälle häufiger auftreten würden. Nächster Punkt, Migräne, Aura versus TEA. Sie wissen schon, also Migräne, Aura hat ungefähr 15-20% der Patienten. Die Aura kann typisch oder atypisch sein. Eine typische Aura kann visuell sein, das heißt, es ist meistens so, dass die Patienten ein Flimmerskotom haben, so wie es hier auf diesem Foto dargestellt ist. Aura macht zunächst mal positive Symptome, das können Blitze oder komische Schattierungen sein. Nehmen wir mal an, dass auch einige unter Ihnen hier mal so ein Aura-Syndrom haben. Und danach kommt ein negatives Effekt, das heißt ein Gesichtsfeldausfall. Ja. Das ist natürlich bei einer jungen Frau, die das schon 7-mal gehabt hatte und Akutaufnahme mit Kopfschmerzen kommt relativ leicht auseinanderzuhalten, aber das kann auch im Alter von 60 zum ersten Mal kommen ohne Kopfschmerzen. Ist natürlich für einen Patienten sehr beunruhigend, er kann das auch nicht sehr gut beschreiben und ob Sie jetzt mal aus dem herausfinden, also ohne Bildgebung, dass er mal keinen Schlaganfall hat, also das wäre sicherlich mal sehr interessant. Also wie man Aura von einer TEA gut unterscheiden kann. Also eine Aura typischerweise beginnt hinten, das Korrelat ist wahrscheinlich diese Cortical Spreading Depression, das ist eine Depolarisationswelle, die sich von occipitalen Cortex, ja, wie eine Welle ausbreitet, entweder nach oben Richtung parietalen Cortex oder Richtung temporal. Und je nachdem, wie weit sie kommt, können die Patienten entweder visuelle Probleme haben oder können sie eine Sprachstörung dazu haben. Ungefähr ein Drittel hat eine Sprachstörung und ungefähr die Hälfte hat eine Sensibilitätsstörung. Das heißt, die sagen im Verlauf dann, da kribbelt auch die Hand oder der ganze Arm ist komisch. Ja? Und typischerweise diese Aura-Symptome kommen nacheinander. Ja? Das heißt, erstmal kommt die Sehstörung, dann kommt die Sprachstörung oder Sensibilitätsstörung und dann erst die Sprachstörung. Ja? Dieses Nacheinander ist typisch für eine Aura und Schlaganfall macht normalerweise einen Bumm. Ja? Das heißt, meistens ist alles da und eine Verschlechterung gibt es auch, gibt es Progressive Strokes auch, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Gut. Ein migränöser Schlaganfall, wie definiert man das? Also wenn eine Aura über 60 Minuten anhält, man findet ein Korrelat in der Bildgebung, praktisch ein Schlaganfall, und andere Diagnosen sind nicht sehr wahrscheinlich, dann spricht man von einem migränösen Schlaganfall und die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr hoch. Es ist so, dass dieses Prozent, also das habe ich mal fast, das ist ja im Promillebereich, man rechnet damit, also dass 3 Frauen auf 10.000 Frauen mit Schlaganfall mehr dazukommen aufgrund dessen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr, sehr groß, ja? Aber kann vorkommen. Das möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz mal sagen. Karotisdissektion kann manchmal sich mit einem Flimmerskoton präsentieren. Ja? Das heißt, also da müssen Sie auch darauf achten oder aufpassen. Es ist so, Patienten, also 70% der Patienten mindestens, also mehr als 70% in einigen Studien, also haben einen Kopfschmerz oder Nackenschmerz und ein Flimmerskoton also kann durch eine Karotisdissektion auch auftreten. Dann haben wir etwas, was man symptomatische Migräne nennt. Da hinten verbergen sich meistens so strukturelle Gehirnläsionen. Was müssen Sie da beachten, wenn ein Patient, also der schon seit 5 Jahren also seine visuellen Auren hat, ja, und auf einmal kommt er zu Ihnen und sagt, naja, ist mal ganz komisch, also ich habe jetzt mal in den letzten 3 Monaten schon 6-7 Mal sowas gehabt, normalerweise kommt das einmal im Jahr. Also das ist schon ein Warnzeichen, da müssen Sie mal drauf achten, also jede so, also derartige Veränderung, da müssen Sie schauen, dass Sie eine Bildgebung machen. Also man findet immer wieder mal Glioblastome oder andere Tumoren, also die sich dahinter verbergen. Gut, dann noch ein paar Tipps zu Migräne. Migräne-Trigger, da kennen Sie sich alle super aus, gibt es viele Studien. Auch in Wien hier gibt es Professor Wöber, der macht solche epidemiologischen Studien unter anderem. Und Sie sehen hier auf Platz 1 ist Nummer Stress. Das ist auch in seiner Studie rausgekommen. Es ist so, dass bis 80% der Patienten, die Migräne unter Migräne leiden, sagen, dass Stress also mal ihre Migräne verschlechtert. Ja. Gibt es auch andere Punkte hier, zum Beispiel mal Hormonschwankungen. Sie wissen schon, es gibt eine menstruale Migräne, dann gibt es mal weitere, also viele Patienten sagen Wetterumschwung, Unregelmäßigkeiten im Schlaf-Wach-Rhythmus und dann, Sie kennen das schon, also manche sagen, wenn sie Rotwein trinken, kriegen sie Migräneattacke, die anderen, also bestimmte Nahrung, zum Beispiel mal chinesisch essen oder mexikanisch, also wenn es viel Glutamat gibt, also könnte schon eine Migräne Attacke auslösen, Sport, also bewegungsabhängig und die manche Nahrungsmittel, sagt man, Schokolade sagt man, also mal, dass die Schokolade mal häufig Migräneattacke auslösen kann, aber es gibt auch andere Meinungen, sagt also unter Prodromi, das ist ja das, was vor Migräne kommt, also Patient fühlt sich schon also an dem Tag oder Tag davor komisch, also hat einfach mal Bedürfnis mehr Schokolade zu essen, also praktisch nicht andersrum. Gut, dann gibt es ein seltenes Krankheitsbild, aber von dem hat man sehr viel gelernt. Also das ist die familiäre hemiplegische Migräne, ist eine genetische Erkrankung, also ganz klar autosomal dominant vererbt. Sind inzwischen mal 4 verschiedene Gene gefunden worden, die diese Form der Migräne machen. Patienten haben eine hemiplegische Migräne, das heißt, sie haben einen motorischen Ausfall, also wie bei einem Schlaganfall. Und manche Patienten sind sogar mal, haben eine Bewusstseinsstörung, können auch bewusstlos werden. Und es ist so, dass man natürlich, also wenn der Patient ohne Begleitung ins Krankenhaus kommt, und man hat keine Fremdanamnese, man denkt natürlich erstmal an Schlaganfall. Und unter Umständen kann es so passieren, also dass man thrombolisiert wird, also auch obwohl man eigentlich eine Migräneattacke hat. Ja. Die Mutationen sind im Calciumkanal, im Natriumkanal, bei einer Natriumkanal-Atepase. Und was alle diese Gene machen oder diese Veränderungen machen, dass sie Depolarisationswahrscheinlichkeit erhöhen. Das heißt, die Gehirnzellen werden einfach mal leichter reizbar. Ja. Und wie das jetzt mal Migräne ist ein komplexes Krankheitsbild, erklärt also eigentlich nicht. Aber es gibt mal Forscher, die das geschafft haben, diese Mutation in Mausmodell einzubauen. Und es ist so, dass sie tatsächlich mal einen hemiplegischen Maus also mal produziert haben. Das heißt also, die Mutationen, also die Kanäle sind extrem wichtig also bei der Entstehung von Migräne. Ganz kurz zur Pathophysiologie, CGRP, das ist Calcitonin-Gene-Related Peptide. Seit Jahren denkt man, dass eine wesentliche Rolle in der Pathophysiologie der Migräne spielt. Es ist so, dass CGRP erhöht ist, also sowohl während der Migräneattacke, wenn man es aus der Vena jugularis nimmt, also praktisch aus Blut, aber man findet es auch im Mund zum Beispiel erhöht. Und man kann also mit CGRP bei Patienten mal migräneähnliche Attacken auslösen. Wenn man es Patienten mit Migräne, das IV spritzt, also dann bekommen sie mal Migräneattacken. Und in den letzten Jahren, also das ist was Neues, vielleicht wissen Sie das nicht, also vor ungefähr 10 Jahren gab es schon also CGRP-Rezeptor-Antagonisten und die haben eigentlich mal ganz gut gewirkt, aber haben Leberwerte deutlich erhöht und deshalb hat man sie vom Markt weggenommen. Und jetzt seit einigen Jahren, also gibt es Studien, die zeigen, dass Antikörper gegen CGRP selber oder gegen Rezeptor als prophylaktisch gegen Migräne super wirken und die werden sicherlich mal in den nächsten Jahren also auf den Markt kommen. Die Applikation ist ganz einfach, man gibt das entweder einmal oder zweimal im Monat und das ist natürlich für Patienten, die statt täglich mal eine Tablette einzunehmen, viel leichter und viel einfacher, bei mindestens gleichwertiger Wirksamkeit. Nochmal ganz kurz zur Akuttherapie. Sie wissen schon, also Migräneattacke soll man so schnell wie möglich behandeln. Also je länger Sie warten, desto weniger wahrscheinlich ist, dass die Medikamente wirken. Das heißt, Sie müssen Ihre Patienten gut aufklären, gut eduzieren. Wenn Sie lange warten, keine Wirkung, sehr kein Wunder. Sie müssen aber darauf achten, dass während der Aura-Phase, also Triptane, eher nicht gegeben werden sollten. Auch wahrscheinlich die anderen Medikamente eher weniger. Das heißt also besser, also vor allem mit Triptan, also mal so mal warten, bis die Aura vorbei ist. Es ist so, grundsätzlich empfiehlt man leichtere Migräneattacken mit NSAID zu behandeln, mittelschwere bis schwere Attacken mit Triptanen und das, was auch ganz wichtig ist, wenn die Patienten sehr viel erbrechen, natürlich, wenn sie denn keine orale Medikamente geben, sondern eher entweder Nasensprays oder Suppositorien oder sie werden den subkutan, also mal zum Beispiel Sumatriptan geben, also wenn sie mal wirklich schwere Attacken haben. Natürlich auch Antiemetikum können es dazu geben, gibt es 2, die man normalerweise gibt. Und es ist so, dass die nicht nur die Übelkeit wegnehmen den Patienten, sondern können die Wirkung von Medikamenten, von Analgetika verstärken, ja, auch die Resorption verstärken, können sogar auch, gibt es auch Studien dazu, dass man die Medikamente, also Metoclopramid zum Beispiel, mal alleine gegeben hat den Migränepatienten und das kann die Migräneattacken deutlich verringern. Von den Medikamenten her, die Liste ist da, da kennen Sie sie sicher super aus, da muss ich Ihnen nicht mal ganz genau erklären. Je nachdem, also die Präferenz der Patienten ist ganz wichtig, also werden sie erscheinen, also nach den Nebenwirkungen und nach dem Wunsch des Patienten, was er gerne mal nimmt. Triptane sind natürlich etwas besser wirksam als die herkömmliche NSAID, wobei da müssen Sie aufpassen, die Triptane waren zum Beispiel bei einem Kriterium, und das ist kopfschmerzfrei nach 2 Stunden, also nicht wesentlich besser wie Acetylsalicylsäure zum Beispiel, nicht alle. Die haben natürlich ein hervorragendes Sicherheitsprofil und man kann sie gut anwenden. Da gibt es nur eine Problemliste. Also ich möchte Ihnen nochmal ganz kurz sagen, also manche Patienten können das nicht unterscheiden, haben sie eine Spannungskopfschmerzattacke oder eine Migräneattacke. Und da gibt es Hüpftest. Okay? Das heißt, wenn er hüpft oder geht Treppen rauf, runter, wenn sich der Kopfschmerz deutlich verschlechtert, also ist es wahrscheinlich eine Migräne. Das ist mal im Prinzip ganz einfach. Und da habe ich nur noch zwei Folien, das ist die vorletzte. Also was Sie in der Prophylaxe ist ganz wichtig, dass man das ganze Konzept mit dem Patienten besprochen wird. Und das sind die Punkte, die wichtig sind. Regelmäßige Entspannung, Ausdauersport, Pausen und eventuell prophylaktische Medikamente. Sie können die Attacken verringern. Sie können auch die Stärke, Intensität der Attacken verringern. Und wenn Sie genau das Gegenteil haben, also dann produzieren Sie sowas. Also das möchten Sie auf keinen Fall. Und von den Medikamenten hier, was die Prophylaxe betrifft, im Prinzip ist es so, dass Patienten diese Medikamente manche besser, manche schlechter vertragen. Und da gibt es viele Sachen, die Sie damit beachten müssen. Wenn ein Patient also Tachykardie hat, werden Sie ihm natürlich Beta-Blocker geben oder Angstzustände. Ja? Wenn er mal schwer depressiv ist, also werden Sie ihm keine Beta-Blocker geben. Ja? Das heißt, also, wenn eine junge Frau schwanger werden möchte, werden Sie nicht Valproinsäure geben. Ja? Das heißt, also, da müssen Sie die Medikamente sehr gut erwägen, also für welchen Patienten welche gut sind. Und am Ende möchte ich nur erwähnen, also es gibt bei Botulinumtoxin, ich weiß nicht, ob das heute im Laufe des Vormittags also mal schon rausgekommen ist, aber Botulinumtoxin, da gibt es also mehrere Studien, die nennt man Preempt-Studien, wirkt bei chronischen Migräne sehr gut, also kann also Kopfschmerzen bis 10, 11 Tage im Monat reduzieren und es ist ganz einfach zu applizieren. Und aus diesem Grund bei sonst therapieresistenten Patienten mit Migräne ist sehr gut geeignet und wie gesagt, also relativ einfach zu machen. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.